Wir haben ja sehr viele Möglichkeiten, Nachhaltigkeitsaspekte umzusetzen. Also es fängt ja bei Pflanzen an und geht bis zum Rezyklateimer. Also da gibt es eigentlich in jedem Sortiment können wir nachhaltigere Alternativen anbieten.
Moin, Servus und Hallo zum Grünen Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher, nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann.
Dieses Mal geht es im grünen Mikro um das Thema Nachhaltigkeit bei Baumärkten. Eingeladen habe ich mir hierzu Alina Wegen. Sie ist Stakeholder-Managerin bei Thom Baumarkt. Laut der Online-Plattform Statista wird der Umsatz im deutschen Markt Heimwerker und Baumärkte im Jahr 2025 voraussichtlich bei 54 Milliarden Euro liegen. Der Markt hat in den letzten Jahren auch weltweit kontinuierlich mehr Umsatz generiert und Deutschland ist ein Land der Heimwerkerinnen und Heimwerker. Klar, dass wir da auch einmal wissen wollten, welche Rolle eigentlich das Thema Nachhaltigkeit für Baumärkte wie Thom spielt. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Grünen Mikros sowie Mitgründer und Geschäftsführer der Portale Jobwerde und Livewerde. Jetzt viel Spaß mit dem Grünen Mikro und dem heutigen Gast Alina Wegen von Thom Baumarkt. Ja, hallo Alina, herzlich willkommen zum Grünen Mikro.
Ja, hallo Markus, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Du stellst uns heute das Unternehmen Thom vor. Bevor wir auf das Unternehmen eingehen, stell doch erstmal dich persönlich vor. Wer bist du und was machst du bei Thom?
Ja, gerne. Also mein Name ist Alina Wegen und ich arbeite seit 4 Jahren fast nun bei Thom Baumarkt in der Unternehmenskommunikation als Stakeholder Managerin. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass wir unsere Stakeholder angemessen zu unseren Nachhaltigkeitsthemen informieren und abholen, intern sowie extern. Und betreue außerdem unsere Säule gesellschaftliches Engagement und die Kooperationen, die darunter fallen.
Wer sind für euch so eure typischen Stakeholder?
Das sind vor allem natürlich unsere Mitarbeitenden, ganz klar. Wir haben in so einem Baumarkt natürlich ganz viele Mitarbeiter, die dezentral sitzen und entsprechend auch über unsere Themen informiert werden müssen, immer wieder mal. Und natürlich unsere Kunden, ganz große Interessensgruppe natürlich, aber auch NGOs zum Beispiel, wie der NABU oder auch andere externe Beraterfirmen, die mit uns zusammenarbeiten in unseren Nachhaltigkeitsprojekten.
Wie muss man sich da so die Kommunikation mit NGOs bei euch vorstellen?
Das kommt immer darauf an, in welchen Projekten und die NGOs mit uns zusammenarbeiten. Können einmalige Projekte sein, die wir mit denen umsetzen. Es können aber auch Kooperationen sein, die in Form von längerfristigeren Projekten entstanden sind. Der NABU zum Beispiel ist ein Kooperationspartner, ein strategischer Kooperationspartner von der REWE Group, zu der Thom Baumarkt ja gehört. Und entsprechend finden da natürlich auch mal wieder Schnittstellen zu uns. Ansonsten ja, hat man auch immer wieder mal Diskussionsrunden oder so Roundtables, sagt man ja so schön, wo auch Thom Baumarkt da mal mitmacht. Wir haben aber zum Beispiel auch Zertifizierungsunternehmen, die unsere Produkte zertifizieren, wie zum Beispiel mit Blauen Engel oder FSC. Die haben natürlich auch immer wieder mal Runden, wo die ihre Standards und Anforderungen überprüfen und da auch auf eine Diskussionsrunde einladen. Und da nehmen wir dann, oder Mitgliedsversammlungen haben und da nehmen wir dann auch teil.
Okay, jetzt sind wir ja schon fast beim Unternehmen gelandet, aber wir wollen ja noch so ein bisschen was über dich erfahren. Erzähl doch mal, was hast du ursprünglich mal gelernt, und was waren deine beruflichen Stationen vor Thom?
Ich habe Bachelor Romanistik studiert, mit Fokus auf Sprachen und Kommunikation. Und im nächsten Schritt im Master habe ich mich dann auf nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit fokussiert. Währenddessen habe ich dann aber auch schon als Projektmanagerin gearbeitet. Also ich habe viel berufsbegleitend studiert und habe als erste Station beruflich in einer Medienagentur gearbeitet, als Projektmanagerin, und bin dann durch ein Praktikum bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit eben auf die Kommunikation, gerade Stakeholder-Kommunikation im Nachhaltigkeitsbereich gekommen. Und ja, bei Thun Baumarkt vereinen sich jetzt beide Welten, also Nachhaltigkeit und Kommunikation, das ist so mein Steckenpferd jetzt.
Und berufsbegleitend studiert, auch bei Tom oder alles vorher?
Alles vorher, ja,
Ja.
alles vorher,
Ja.
genau.
Das ist natürlich praktisch, ne? Aber es wird wahrscheinlich Tom auch anbieten, oder?
Das bietet Tom bestimmt auch an. Ja, genau. Wir haben ja auch ein duales Programm.
Jetzt hast du auch schon erwähnt, dass Tom zur Rewe Group gehört. Nimm uns doch nochmal vielleicht so ein bisschen mit in die Geschichte von Tom. Wer hat Tom mal gegründet? Seit wann gibt es Tom überhaupt? Ja, vielleicht für welche Werte steht ihr aktuell?
Genau, also Thun Baumarkt existiert schon seit vielen Jahren. Der erste Baumarkt unter der Marke Thun wurde 1978 gegründet von einem Unternehmer namens Willy Leibbrand. Und Thun gehört jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren zur Rewe Group. Und ja, wir haben uns dann weiterentwickelt als Thun Baumarkt, als Standardbaumarkt würde ich jetzt mal sagen, zu einem der führenden Baumärkte in Deutschland. Wir sind auch nur in Deutschland aktiv und nicht im Ausland. Ja, und wofür stehen wir? Unser hauptsächlicher Wert, also der Punkt, wo wir sagen, das sind wir, das ist Respekt. Das findet sich nicht nur in unserem Werbespruch wieder, Respekt, wer es selber macht, sondern tatsächlich auch wirklich in unserer Unternehmenskultur. Wir leben diesen Ansatz, dass wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, intern, aber natürlich auch mit unseren Stakeholdern, Kunden, und sind da sehr, wie soll man sagen, wir mögen die kurzen Wege und kommunizieren eben entsprechend auch gerne dann per Du und sind da sehr nahbar, würde ich jetzt sagen. Wir sind ein sehr nahbares Unternehmen mit ja, recht flachen auch Hierarchien auch. Also das ist sehr angenehm. Und diese Unternehmenskultur, die leben wir tatsächlich auch, ne? Das merkt man hier im Betrieb sehr.
Damit man vielleicht sich noch ein besseres Bild machen kann, gib uns noch mal ein paar Zahlen. Wie viele Menschen arbeiten bei euch, und was sind vielleicht auch eure finanziellen Ziele und vielleicht mal irgendwie so eine Umsatzgröße aus 2023? Hast du da was parat?
Ja, genau. Also wir sind insgesamt 18.000 Mitarbeitende bei Thun Baumarkt, die deutschlandweit rund 300 Märkte und eben die Zentrale am Laufen halten. Also es ist schon eine Menge. Wir haben 2023 rund 3 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und ja, das konzentriert sich hauptsächlich natürlich auf den stationären Handel. Wie gesagt, 300 Märkte deutschlandweit. Wir haben aber auch einen Online-Shop seit vielen Jahren und sind natürlich jetzt auch in der Hinsicht online vertreten mit ganz vielen Infos und Produkten. Ja, und Produkte, da haben wir natürlich eine riesige Bandbreite. Also so im Durchschnitt kann man wahrscheinlich sagen, dass wir circa 70.000 Produkte anbieten können, je nachdem, wie groß ein Baumarkt der Fläche her nach ist. Na, das unterscheidet sich dann doch ein bisschen. Aber im Durchschnitt 70.000 Produkte, das ist schon eine Menge, ne?
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Ja, es ist halt irgendwie schon in Deutschland auch ein Phänomen, wie viele, also Deutschland ist ja schon so ein Baumarktland, oder?
Ja, wir haben, also die Baumarktbranche ist recht groß, würde ich sagen. Also gut vertreten. Da gibt es jetzt nicht nur den einen Baumarkt, ne?
Ja. Aber wie würdest du denn den Status quo bei euch beim Thema Nachhaltigkeit beschreiben und vielleicht auch mal so vogelperspektivenmäßig in der Branche?
Ja, ich würde erstmal von der Vogelperspektive ausgehen und auf die gesamte Baumarktbranche blicken. Da würde ich sagen, wir befinden uns auf jeden Fall Richtung Nachhaltigkeit im Wandel. Also Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung, nicht nur bei uns, wo wir sagen, wir müssen das Thema deutlicher auch spielen und unseren Kunden gegenüber vertreten, sondern auch unsere Kunden fragen das immer stärker nach. Nicht so stark vielleicht wie jetzt in anderen Branchen, wie der Lebensmittelbranche, da ist es dort mit Sicherheit ja stärker, dieser Trend. Aber auch unsere Kunden ja, fragen auch immer häufiger nach nachhaltigeren Produkten, gerade jetzt, wenn es ums Thema Renovieren geht, natürlich, ne?
Wie setzt ihr das dann so um? Gibt es dann irgendwie im Baumarkt irgendwie eine gesonderte Abteilung, wo irgendwie besonders nachhaltige Produkte sind, oder zieht sich das einfach durch wie ein roter Faden?
Das zieht sich eigentlich durch. Also wir haben ja sehr viele Möglichkeiten, Nachhaltigkeitsaspekte umzusetzen. Also es fängt ja bei Pflanzen an und geht bis zum Rezyklateimer. Also da gibt es eigentlich in jedem Sortiment können wir nachhaltigere Alternativen anbieten. Es gibt natürlich Sortimente oder Bereiche, wo das Thema emotionaler ist für den Kunden auch, ne, wo man sagen kann, das interessiert den Kunden tatsächlich mehr, das ist leichter zu erklären und also so eine wohngesunde Farbe oder eine nachhaltigere Pflanze ist natürlich einfacher zu erklären als jetzt, warum ist denn das Dämmmaterial jetzt nachhaltiger? Also dann, ne, das kann man dann tatsächlich in der Kommunikation viel, also anders aufbereiten und anders spielen und entsprechend ist da die, sind die Interessen natürlich bei den Kunden auch schon irgendwo gelagert, ne? Also diese emotionaleren Themen, da fällt es leichter, Kunden zu sensibilisieren auch.
Würdest du denn sagen, dass dass der Nachhaltigkeitsbedarf oder die Erwartungshaltung, dass ein Produkt nachhaltig ist, größer wird, je größer auch der Impact sozusagen für den Menschen ist? Also wenn du gerade das Beispiel machst, so von Lebensmittel, ist natürlich ganz klar, das, was ich irgendwie in meinen Körper reinnehme, ja, das soll dann natürlich auch möglichst gesund sein. Und würdest du sagen, dass halt eure Produkte, die irgendwie, wo man halt einen direkten Kontakt hat, weil man es irgendwie einatmet oder weil man es anfasst, dass dann da irgendwie so der Nachhaltigkeitsbedarf größer ist als bei Sachen, die vielleicht so ein bisschen weiter vom Menschen weg sind?
Ja, die Tendenz kann man auf jeden Fall feststellen. Gerade jetzt, wenn man sagt, Richtung Renovieren, so eine Farbe oder ein Lack, der wohngesund ist, also der das Raumklima nicht belastet, keine Schadstoffe ausdünstet sozusagen, das ist natürlich nochmal was ganz Persönlicheres, als wenn ich mich jetzt für ein Dämmmaterial entscheide, das eh irgendwo im Dach verbaut wird oder so, das eigentlich so gesehen weit weg ist in den Gedanken, ne? Das ist natürlich schon ein Unterschied und entsprechend gucken die Kunden auch eher auf diese Produkte, die näher an ihnen dran sind, ne?
Jetzt habe ich online irgendwo euren Claim so ein bisschen abgewandelt gefunden und da heißt es Respekt, wer es grüner macht. Gibt es den wirklich oder wurde da einfach nur eine Seite im Netz so benannt?
Das kann sein, dass wir den Claim ab und zu mal abändern, wenn wir jetzt eine Nachhaltigkeitswoche haben zu unseren Pflanzen zum Beispiel und dann entsprechend da diesen Claim auch mal ein bisschen marketingtechnisch umwandeln. Aber in der Regel ja, bleibt es ja immer bei der gleichen Aussage.
Genau, auf eurer, ihr habt natürlich auch eine eigene Nachhaltigkeitsrubrik auf eurer Website und da clustert ihr Nachhaltigkeit in grüne Produkte, gesellschaftliches Engagement, Mitarbeiter oder Mitarbeitende, Energie, Klima und Umwelt, ProPlanet, TOM Nachhaltigkeitsmagazin, das habt ihr anscheinend auch, und Energie. Es sind ja Riesenbereiche. Also wer werdet ihr denn da den Stakeholdern insgesamt gerecht?
Ja, also vielleicht nochmal grundsätzlich, wir haben unsere Nachhaltigkeitsstrategie bei Thoma teilt sich eben in diese vier Säulen auf. Und für jede Säule gibt es Nachhaltigkeitsbeauftragte sozusagen, die sich dann mit den Themen auseinandersetzen. Dann haben wir zum Beispiel in der Säule Energie, Klima und Umwelt ein ganzes Team, das sich der Umsetzung und Optimierung von Energie und Umweltmanagement widmet, genauso wie mit der nachhaltigen Gestaltung von Neubauten zum Beispiel. Das ist ja auch ein Riesenthema, dass wir nachhaltige Gebäude bauen dann. Genauso bei Mitarbeitenden gibt es in der Personalabteilung Kollegen, die sich eben um die Entwicklung einer lebensphasenorientierten Personalpolitik kümmern. Und genauso eben hinter dem Bereich grüne Produkte stehen auch viele Kollegen, allein schon das Thema, wie wir klima-, umwelt- und sozialverträgliche Produkte und Lieferketten sicherstellen und entwickeln, aber auch das ganze, die ganzen gesetzlichen Themen, die jetzt natürlich da on top kommen, die müssen ja auch irgendwie betreut werden. Und da haben wir also ein ganzes Team, das sich auch tatsächlich dann auch nur für um die grünen Produkte kümmert. Ne? Also das ist schon mittlerweile ein recht großes Team.
Und wie holt ihr euch da die Kompetenz rein? Also habt ihr wirklich jetzt schon viele oder hast du schon viele Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie auch Nachhaltigkeit studiert haben? Du hast ja selber irgendwie schon auch, sagen wir mal, einen Track Record im Bereich Nachhaltigkeit. Oder holt ihr euch Agenturen rein, die euch dann auch beraten?
Teils, teils. Also wir haben natürlich einige Kollegen, die das auch studiert haben, die auch im beruflichen Kontext schon Berührungspunkte damit hatten und Erfahrungen gesammelt haben. Und andererseits haben wir natürlich, wenn wir sagen, wir brauchen jetzt Spezialisten für Verpackungen, holen wir uns das natürlich extern dazu. Ne? Also da haben wir das Wissen zu bündeln ist gut, aber die Spezialisten, die uns wirklich dann auch in der Verpackungsberatung zur Seite stehen, in der Verpackungsentwicklung zur Seite stehen oder auch in anderen Themen, ist natürlich auch wichtig, da die Experten dann zu haben. Ne?
Wenn wir es jetzt mal auf die Säule Produkte fokussieren, wie ist das bei euch überhaupt? Habt ihr auch noch Eigenmarken oder handelt ihr eher mit Fremdmarken? Wie kriegt ihr da mehr Nachhaltigkeit rein beim Thema Produkte?
Also wir haben Eigenmarken und klar, bei unseren Eigenmarken machen wir sehr viel. Da liegt uns auch sehr viel dran, dass wir die nachhaltiger gestalten und entwickeln. Aber auch bei den Marken arbeiten wir mit den Lieferanten und mit den Herstellern zusammen, um zu schauen, wie können wir die Sortimente nachhaltiger aufstellen.
Sind wir im Prinzip jetzt schon direkt drin, so beim Thema CSRD, also bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung, was ja letztendlich top-down gedacht wird. Bei der Unternehmensgröße, die ihr seid, seid ihr natürlich verpflichtet zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Gib uns mal da so einen Einblick. Wie wird das Thema CSRD aktuell bei euch gelebt und was bedeutet es auch für eure, für eure B2B-Kunden?
Ja, gut, das Thema, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil das Thema betrifft uns auf jeden Fall, klar, und wir kommen auch unserer gesetzlichen Pflicht nach, da zu berichten. Aber das Thema liegt tatsächlich hauptsächlich bei der REWE Group, die das den Nachhaltigkeitsbericht ja herausgibt. Wir sind ja Teil der REWE Group, deswegen sind wir auch Teil von deren Nachhaltigkeitsbericht. Wir fallen da quasi in eine Kategorie als Tochterunternehmen. Und entsprechend kann ich ja gar nicht so viel zu sagen.
Naja, ist klar, okay.
Ja.
Dann laden wir uns nochmal jemanden von REWE ein. Okay. Dann vielleicht mal zu eurem Mehrwegsystem Floritray. Da seid ihr als erster deutscher Baumarkt, die das nutzen. Erzähl uns mal, ich habe es vorher noch nie gehört, erzähl mal, was ist Floritray und was ist so der Grundgedanke an dem Ganzen?
Genau, also beim Floritray handelt es sich um ein Mehrwegsystem für Pflanzenpaletten. Das heißt, wo Pflanzen bisher ja auf Einwegpaletten transportiert wurden, können wir jetzt eine Mehrweglösung nutzen und schließen damit den Kreislauf, womit wir zum einen sehr viel Kunststoffmüll vermeiden können, denn diese Einwegpaletten haben einfach keine lange Lebenszeit. Und zum anderen können wir durch dieses Schließen von Kreisläufen auch CO2 einsparen. Und ja, gut, allein bei TUM wurden, meine ich, jährlich mehrere Millionen Einwegpflanzenpaletten genutzt. Und die können wir jetzt durch die Mehrwegpaletten Floritray ersetzen und können so, was haben wir gesagt, 200 Tonnen Kunststoff einsparen. Also das ist schon eine Menge, die dadurch an Kunststoffabfall da vermieden werden kann. Und für die Kunden entsteht natürlich auch ein Vorteil. Die Kunden können die Mehrwegpalette gegen Pfand nach Hause nehmen, um die Pflanzen zu transportieren und beim nächsten Einkauf einfach wieder mitnehmen und bei TUM abgeben. Also das ist natürlich auch eine gute Lösung, statt dass sie dann zu Hause den Müll hätten. Ne?
Dann lass uns mal vielleicht zum Thema Greenwashing kommen. Da sind ja dann, sagen wir mal, die, die Großen gerne mal irgendwie unter Generalverdacht. Wie schafft ihr denn da irgendwie ausreichend Transparenz und Glaubwürdigkeit in eurer Kommunikation und vor allen Dingen auch dann in den, ja, in den Handlungen, dass es auch wirklich nachvollziehbar ist, dass Nachhaltigkeit für euch nicht nur irgendwie ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass es halt auch wirklich ja, mit Taten halt dann umgesetzt wird?
Ja, gut, wir schauen natürlich immer in unsere Produkte gezielt rein. Was sind die größten Schmerzpunkte? Was und wie können wir das mit Partnern, Kooperationspartnern verbessern? Nach dem Schema einer Hotspot-Analyse. Da haben wir zum Beispiel unsere Fairtrees, die Weihnachtsbäume. Da haben wir vor Jahren gesehen, okay, ganz am Anfang der Lieferkette, da bestehen Risiken. Die Erntehelfer haben unter anderem ihr Leben eingesetzt oder unter Gefahr ihres Lebens pflücken ja die Samen für die Nordmanntannen. Die klettern dann in bis zu 40 Meter hohe Bäume ohne Kletterausrüstung, ohne Sicherung, ohne Training, Klettertraining. Und entsprechend kann da auch einiges passieren, zumal sie auch nicht gut entlohnt werden in der Regel. Und das haben wir mit unserem Kooperationspartner der Fair Trees Stiftung gesagt, okay, das müssen wir ändern, das möchten wir mit euch ändern und haben da tatsächlich ja, ein Programm aufgesetzt, wo wir erstens die Arbeitsbedingungen verbessern können und aber auch die soziale Situation vor Ort in der Region verbessern können mit der Fair Trees Stiftung. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Anderes wären auch Naturstein. Da haben wir auch den Weg, die Lieferkette zertifizieren lassen. Und ja, so gehen wir eigentlich bei jedem Produkt vor, wo wir sagen, das müssen wir uns genauer anschauen. Da bestehen Risiken aufgrund allein schon der Lieferkette. Man sagt, da müssen wir näher hingucken. Und dann finden wir da auch Lösungen für.
Aber wart ihr denn schon mal irgendwie so mit Greenwashing konfrontiert und musstet euch da irgendwie ja, dann am Ende irgendwie verteidigen für was, was ihr vielleicht gar nicht gemacht habt?
Nein, also seitdem ich bei TUM arbeite, nicht. Und ich meine, vorher ist mir auch kein Fall bekannt, dass wir da irgendwie in Kritik geraten wären. Wir halten uns halt auch einfach immer dran, ehrlich zu kommunizieren. Wir kommunizieren auch oft lieber vorsichtiger unsere Zahlen und sagen, okay, wir müssen einfach sicher gehen, dass es stimmt, dass wir uns jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und etwas behaupten, was nicht stimmt, was wir nicht nachweisen können. Und deswegen arbeiten wir auch sehr gerne mit externen Dritten zusammen, die entweder uns durch Beratung oder Zertifizierungen auch belegen, was wir aussagen, ne? Das ist uns ganz wichtig. Und ja, statt einmalige Aktionen zu verkünden, liegt uns eben auch viel daran, Maßnahmen auf strategischer Ebene durchzusetzen und das dann auch ganzheitlich und gut durchzusetzen, ne? Und deswegen sind wir eigentlich recht selbstbewusst in dem, was wir sagen, und schauen eben auch immer, dass wir eher ehrlich und authentisch bleiben, ne? Das ist für uns, diese Transparenz ist für uns auch ziemlich wichtig. Deswegen haben wir auch eine Einkaufspolitik erstellt vor 3 Jahren, um zu sagen, hier, möchten offenlegen, wie wir die Kaufentscheidungen treffen, beziehungsweise welche Kriterien wir da festlegen und in welchen Produktbereichen. Und so sind wir da eigentlich recht transparent. Das klappt ganz gut.
Wie kann ich denn jetzt als Kunde beispielsweise, wenn mir irgendwie, wenn ich Fragen habe oder sowas, wie kann ich an euch herantreten?
Gut, wir haben natürlich unsere Service-Hotline, ganz klar. Wir kriegen aber auch so über unsere Presse-E-Mail-Adresse immer wieder Anfragen von Kunden oder auch von ja, Journalisten zu unseren Produkten oder zu unseren Strategien. Das ist eigentlich recht einfach, mit uns in Kontakt zu treten. Wir kriegen auch über die Märkte ab und zu Anfragen weitergeleitet. Also das und natürlich gibt es, weil es ja auch gesetzlich festgelegt ist, auch einen Beschwerdeweg mittlerweile, der festgelegt ist, falls Kunden und oder anderen Interessensgruppen irgendwelche Mängel oder Verstöße auffallen, auch entlang der Lieferkette zum Beispiel, ne? Also da gibt es ja diesen Beschwerdeweg mittlerweile.
Ja, dann sind wir tatsächlich schon fast am Ende angelangt. Was sind denn so für euch die Ziele fürs nächste Jahr, für 2025? Vielleicht auch mal wirklich auf die Nachhaltigkeit nochmal runtergebrochen und vielleicht auch, wenn du magst, vielleicht irgendwie nochmal Wachstumsziele.
Also wir haben natürlich neben der Weiterentwicklung unserer Sortimente, also in Richtung Nachhaltigkeit, ist ein großes Ziel für 2025 die komplette Umstellung von auf torffreie Erden. Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns. Vielleicht nochmal zum Hintergrund, warum das für uns wichtig ist und warum torffreie Erden überhaupt ein Thema ist, sind. Torf wird ja in trockengelegten Mooren abgebaut und den Abbau wird CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Das heißt, das ist der Abbau von Torf ist klimaschädlich und intakte nasse Moore sind eigentlich wunderbare CO2-Senken. Das heißt, für uns ist das ein großer Erfolg, wenn wir jetzt 2025 komplett torffrei sind in unseren Erden. Und wir arbeiten auch darauf hin, dass wir unsere Zierpflanzen torffrei bekommen oder zumindest torfreduziert. Also wir haben da mittlerweile über 300 torffreie oder torfreduzierte Zierpflanzen im Angebot. Das ist ein großer Meilenstein. Da haben wir lange darauf hingearbeitet und arbeiten auch gleichzeitig an einer Zertifizierung von Torfersatzstoffen. Das heißt, da tut sich ganz viel in dem Bereich. Ja, Wachstumsziele, muss ich dir leider auch sagen, geben wir so jetzt nicht raus.
Na gut, aber ihr habt ja auch schon eine gute Größe erreicht. Da reicht es wahrscheinlich auch, wenn man in der Größe bleibt und nicht kleiner wird oder sowas. Oder wenn man auch vielleicht ganz gut durch die Wirtschaftskrise, nennen wir es mal, durchkommt. Das wäre ja wahrscheinlich auch schon ein Ziel. Genau. Naja, Alina, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du uns Tom mal von der Nachhaltigkeitsseite vorgestellt hast. War auf jeden Fall ein kurzer, spannender Ausflug.
Ja, vielen Dank.
Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.